Herr Nicken, im Unterschied zu der Patrizia wollen im Moment, das ist im Moment das Geschäftsmodell, eher Immobilien halten und weiter wachsen.
Jetzt wird bei Ennington immer wieder gesagt, die Instandsetzungsarbeiten, da würde Ennington keinen großen Wert drauf legen. Ennington würde die Wohnung verfallen lassen. Ist dem so? Was gibt es da für Erfahrungen?
Es ist so, dass die Erfahrung ab 2005, als das gekauft wurde, und dann hatten wir die Finanzkrise, dann gab es Jahre mit sehr schlechten Instandhaltungsausgaben, Aufwendungen der deutschen Ennington, und dadurch ist ganz bestimmt ein Instandhaltungsstau entstanden, beziehungsweise der bereits vorhandene Instandhaltungsstau bei unseren Wohnungen im Ruhrgebiet, ja, hat sich noch verschärft. Und das sind sicherlich mehrere hundert Millionen Euro, die in dem alten Bestand haben, an Instandhaltungsstau. Und jetzt, seit kurzem, das Geld ist billig, haben sie wahnsinnig viel zusätzlich investiert und steigern das auch noch in den Bestand. Dadurch sind die Instandhaltungsausgaben pro Jahr auch auf ein gutes Maß gestiegen. Vor allen Dingen sind aber die Modernisierungsinvestitionen sehr deutlich gestiegen. Und da haben wir das Problem, dass es jetzt zu starken Mieterhöhungen nach Modernisierung kommt und zu Verdrängungen.
Knut, kann man sagen, ist doch scheißegal, wer mein Vermieter ist. Profit mit meiner Miete wollen sie doch alle machen. Wenn man nach Freiburg blickt, trifft das ja auch auf das städtische Wohnungsunternehmen zu. Gibt es also relevante Unterschiede zwischen zum Beispiel Ennington und anderen Immobilienunternehmen, oder ist wirklich eigentlich alles gleich?
Ja, das ist überhaupt nicht gleich. Man kann ja die deutsche Ennington, so ein Riesenkonzern jetzt mit 370.000 Wohnungen, den kann man jetzt politisch oder durch Bürgerinitiativen oder sowas auf lokaler Ebene eigentlich nicht mehr beeinflussen. Das ist so ein ganz wichtiger Unterschied, sondern der fängt jetzt an, die Politik ganz maßgeblich zu beeinflussen, weil da an diesem, die haben ja 2% Marktanteil bereits, an so einem Riesenklotz kommt keiner vorbei. Und der Vorstand, vor allem Herr Buch, der CEO, unternimmt auch alle möglichen Dinge, um diesen politischen Einfluss wachsen zu lassen, um damit sich praktisch zusätzlich abzusichern. Teil des Geschäftsmodells der deutschen Ennington ist jetzt auf jeden Fall, die politischen Akteure auf ihre Seite zu bekommen. Subventionen abzugrasen, öffentliche Subventionen, auch in die Stadtentwicklung, in das Development massiv einzusteigen. Das ist die neue Strategie, und das ist eigentlich die Herausforderung oder die Gefahr, dass wir einen riesigen privaten Akteur haben, der die Wohnungspolitik und auch die Stadtentwicklung beeinflusst.
Gelingt das? Macht die Politik für Ennington?
In Essen hat es funktioniert. Da haben wir also jetzt mit öffentlichen Subventionen eine Sanierung des Eltlingviertels, ein heruntergekommenes Gebiet in der Innenstadt von Essen, mit Aufwertungspotenzial. Die Ennington sagt, wir machen, das gehört auch zu der Rhetorik und zum Geschäftsmodell, dass man sagt, wir machen eigentlich keine Gentrifizierung oder so etwas, behaupten sie, sondern wir konzentrieren uns auf die Massenwohnung, auf dieses breite Segment. Bei uns gibt es keinen Luxus, sondern Massengeschäft, Massenprodukte, auch standardisiert. Und das machen wir auch im Eltlingviertel. Es gibt immer Fragen, ob das dann so stimmt. Also wenn wir in einem Bestand sehr viele Leute haben, die auf Hartz IV angewiesen sind, dann sind wir ganz schnell, da brauchen wir nur eine kleine Mieterhöhung, dann sind wir über der Angemessenheitsgrenze und dann kommt es zu Verdrängungsprozessen. Die Ennington sagt in diesem Fall sogar, da arbeiten wir dann mit den Jobcentern zusammen und kriegen Sonderregelungen, dass wir bei der Angemessenheitsgrenze in unserem Bestand darüber liegen dürfen, über den bisherigen Angemessenheitsgrenzen, was natürlich jetzt auch eine ganz schizophrene Situation ist. Ja, auf der einen Seite kämpft man immer darum, dass wir bessere Angemessenheitsgrenzen haben, und dann kommt so ein Konzern und grast das als Subventionen für seine Projekte ab.
Knut, du hattest jetzt vorhin gesagt, es ist schwer, die Politik eines solchen Akteurs zu beeinflussen. Ihr vom Mieterinnenverein habt ja auch die Organisation der Mieterinnen stets im Blick. Bietet ein solch großer Akteur, ein solch großer Feind nicht auch Chancen für kollektive Aktionen der Mieterinnen?
Ja, auf jeden Fall. Also kollektive Aktionen, vor allen Dingen von den Mietervereinen auch ein koordiniertes Vorgehen. Ja, das konzentriert sich im Moment wegen der Dringlichkeit auf zwei Bereiche. Nicht nur bei uns, sondern das gilt jetzt eigentlich für den gesamten Deutschen Mieterbund, der jetzt auch beim Mietertag in Hamburg vor kurzem beschlossen hat, nochmal bestätigt hat, dass das eine große Herausforderung ist und der eine Stelle eingerichtet hat zur Beobachtung der deutschen Ennington. Und es gibt ein Netzwerk von Mietervereinen, die an dem Thema zusammenarbeiten. Also die beiden zentralen Themen, die wir jetzt sehen, sind einmal die Betriebskostenabrechnungen. Das ist ein Bereich, wo die deutsche Ennington ständig neue Betriebskosten erfindet, die möglicherweise rechtlich umstritten sind. Unsere Strategie im Ruhrgebiet ist es, das nicht jetzt per Einzelberatung und einzelnen Gerichtsprozessen zu regeln, sondern zu versuchen, mit der deutschen Ennington für das Ruhrgebiet zentral darüber zu verhandeln, um einige Dinge zu klären. Die deutsche Ennington heute, im Unterschied zu der deutschen Ennington vor ein paar Jahren, ist in der Lage zu verhandeln, wenn sie will. Weil sie an die Finanzmittel kommt, weil sie Handlungsspielräume hat. Und das ist auch ein Grund, weshalb man jetzt zu solchen gemeinschaftlichen Vorgehen, zu Kollektivinteressenvertretung übergehen kann. Das andere große Thema ist natürlich die Modernisierungswelle, die die Ennington macht. Das Geld ist billig. Das Kapital fließt der deutschen Ennington zu. Es gibt öffentliche Fördermittel, die die Ennington seit einigen Jahren wahrnehmen kann, nach der großen Umschuldung ihrer alten Verbriefung. Und das setzt sie massiv ein, um ihren Wohnungsbestand aufzuwerten. Das führt zu Mieterhöhungen, die die Mieter ganz oft nicht tragen können, die auf jeden Fall meistens in keinem Verhältnis stehen, akzeptablen Verhältnis zu den Energieeinsparungen. Ja, und das ist das ganz große Thema. Wie kann man die Ennington dazu bringen, auf Rendite zu verzichten und andere Maßnahmen auch zu ergreifen, um die Mieterhöhungen nach Modernisierung zu begrenzen? Auch das ist eine Frage, über die wir zentral verhandeln und uns streiten müssen mit der deutschen Ennington. Da geht es nicht nur, das kann man nicht regeln, nur in einzelnen juristischen Auseinandersetzungen. Und da zeigt sich nach ersten Gesprächen, die wir mit dem Vorstand hatten, dass die Verhandlungsbereitschaft der Ennington eigentlich nicht existiert bisher.
Knut, wahrscheinlich war jetzt in dieser Beantwortung der Frage schon sehr viel vorweggenommen auf meine letzte Frage. Hast du einen Rat an auch Menschen in Freiburg, die jetzt die Ennington als Vermieter bekommen?
Ja, also wie gesagt, es ist eine Chance, wenn man 3000 Wohnungen, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es jetzt der Ennington in Freiburg. 3000 Mietparteien sind und Unterstützerinnen, das ist doch eine große Macht. Wenn man sich zusammenschließt, dann wird es sehr viel einfacher, die Interessen in jedem Einzelfall bei Mieterhöhungen, bei Nebenkostenerhöhungen, bei Privatisierungen wahrzunehmen, als wenn man das nur alleine macht. Und wenn man so einen großen Bezugsrahmen dann hat, dann ist es eigentlich ein großartiges Handlungsfeld, um die Mieterrechte insgesamt zu stärken.
Das sagt Knut Unger vom Mieterinnenverein Witten. Mit ihm sprach ich über den deutschen Immobilienriesen Ennington, der jetzt in Freiburg bald 3000 Wohnungen besitzt.